Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Korrektur nach oben, deinem Ansprechpartner für digitale Transformation und Kommunikation.
Digitale Provinz, der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen.
Zu Beginn eine Triggerwarnung. In diesem Podcast werden Themen wie etwa Telepräsenz in der Intensivpflege angesprochen. Wenn ihr euch mit den Themen Gesundheit, Krankheit und Intensivpflege nicht wohlfühlt, dann skippt diesen Teil oder hört ihn euch nicht alleine an. Hey, hi und hello zur dritten Folge des Digitale Provinz Magazins. Ich bin Anne, ich bin Redakteurin und Mitgründerin des Projekts und möchte diesmal über ein Thema sprechen, das uns alle betrifft und das seit einem Jahr noch präsenter ist als je zuvor. Das ist das Thema Gesundheit oder auch digitale Gesundheit oder, wenn wir jetzt den ganz fancy Twitter-Begriff nehmen wollen, E-Health. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an digitale Gesundheit denke, dann fallen mir die unterschiedlichsten Dinge ein. Smartwatches, die die Herzfrequenz messen oder auch die Sporteinheiten tracken. Dann gibt es ja die Corona-Warn-App, die Risikokontakte erfasst oder auch virtuelle Sprechstunden mit den HausärztInnen. E-Health ist also ein relativ großes Thema und damit wir uns mal so einen groben Überblick darüber machen können, was das genau ist, habe ich mich im Vorfeld der Folge mal im Glossar des Bundesministeriums für Gesundheit umgesehen. Dort gibt es einen eigenen Eintrag für E-Health und in diesem Zusammenhang wird erstmal festgehalten, dass man unter diesem Begriff alle Angebote für PatientInnen zusammenfasst, die digitale Technologien für sich nutzen. Dabei geht es also dann um die Behandlung und Betreuung, aber eben auch um die Informationsweitergabe und die Kommunikation zwischen PatientInnen und medizinischem Personal. Der Sinn ist also, die Möglichkeiten von digitalen Technologien auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen auszuschöpfen, um dann das medizinische Angebot zu verbessern, auch um Abläufe schneller zu machen und vor allem um eine Menge Papier zu sparen. Und für unser Gesundheitssystem ist die Digitalisierung also ein super wichtiger Schritt. Und darüber habe ich auch mit Wiebke Kottenkamp gesprochen. Sie ist Pressesprecherin der Krankenkasse BKK VBU und fasst nochmal für uns zusammen, warum digitale Gesundheit einen immer größeren Stellenwert besitzt.
Ganz klar ist ja, Digitalisierung spielt in allen gesellschaftlichen Bereichen eine Riesenrolle und natürlich auch im Gesundheitssektor. Und es sind natürlich unzählige Punkte, die für Digitalisierung sprechen. Ich kann jetzt nur mal vielleicht ein paar vereinzelt rausnehmen. Ganz oben steht natürlich eine bessere Vernetzung und eine schnellere Kommunikation der Akteure untereinander durch Digitalisierung. Der Gesundheitsmarkt ist ganz stark fragmentiert. Es gibt viele Krankenkassen, viele Ärzte, Krankenhäuser etc. Und aus Patientensicht ist es ja eigentlich unverständlich, warum beim Wechsel von einem Arzt zum nächsten nicht auch automatisch alle relevanten Daten übernommen werden. Denn in anderen Branchen passiert sowas ja schon sehr nahtlos. Im Moment liegt ja wirklich noch die Verantwortung beim Patienten, die, ich sag mal in Anführungsstrichen, richtigen Unterlagen mit zum Arzt zu nehmen. Und dadurch gehen ja auch nicht selten Informationen verloren. Also Digitalisierung bietet hier wirklich die Möglichkeit, medizinisch relevante Informationen schneller und vor allen Dingen auch vollständiger direkt bei Behandlungsbeginn zur Verfügung stellen zu können. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und der zweite wichtige Punkt ist natürlich Effizienz, also Effizienzpotenziale heben. In einem Sektor, der sich durch Beiträge aus der Gesellschaft finanziert, ist es ja essentiell, dass man durch Digitalisierung auch Effizienzen schafft und unnötige Bürokratie abbaut. Ne? Denn letzten Endes, das muss man sich auch immer klar machen, bedeutet eine Effizienzsteigerung durch digitale Prozesse am Ende auch einfach mehr Zeit für das persönliche Gespräch mit dem Arzt.
Ja, Wiebke Kottenkamp hat es eben gesagt, digitale Gesundheit soll in erster Linie dazu dienen, die Kommunikation zwischen ÄrztInnen und ihren KollegInnen, aber eben auch zwischen medizinischem Personal und PatientInnen zu vereinfachen. Und eine ganz konkrete Maßnahme, die es seit Anfang des Jahres gibt, ist die elektronische Patientenakte. Ich habe, um ehrlich zu sein, davon nicht so wirklich was mitbekommen und ich habe auch immer gedacht, dass unsere elektronische Gesundheitskarte, also diese kleine Karte von unserer Krankenkasse, die wir alle im Portemonnaie tragen, dass die schon irgendwie alles regelt. Spoiler, dem ist nicht so. Und was die elektronische Patientenakte, kurz EPA genannt, genau ist und was sie für unsere individuelle Gesundheit auch ganz konkret bedeutet, das habe ich Wiebke Kottenkamp gefragt.
Die EPA, die elektronische Patientenakte, kann man sich vorstellen als eine Art digitale Akte oder digitale Ordner auf dem Smartphone oder auf dem Tablet. Das heißt, an einem Ort sind alle wichtigen Gesundheitsdaten zusammengebracht. Das heißt, Befunde, Diagnosen oder Behandlungsberichte, Therapiemaßnahmen. Das wird erweitert noch ab 2022. Dann soll auch der Mutterpass, das Zahnbonusheft dazukommen, das U-Heft für die Kinder oder der Impfausweis. Also das heißt, das Ziel der EPA ist, alle wichtigen Gesundheitsdaten an einem Ort zu sammeln und sie eben auch für alle verfügbar machen, die den Patienten behandeln. Das Ziel ist dadurch, den direkten Austausch zwischen den Ärzten, den Krankenhäusern und den Therapeuten deutlich zu verbessern. Vielleicht als Info, das ist ganz wichtig, die EPA wird jedem kostenlos von der jeweiligen Krankenkasse zur Verfügung gestellt, aber die Nutzung ist freiwillig. Jeder entscheidet für sich alleine, ob er die EPA nutzen möchte oder nicht. Aber was bindend ist, alle Kassen müssen sie ihren Versicherten zur Verfügung stellen. Und wer jetzt so eine EPA für sich nutzen möchte, der muss sie eben aktiv bei seiner Krankenkasse beantragen. Also man bekommt sie noch nicht automatisch zugeteilt. Und dafür kann man die EPA als App downloaden und braucht nochmal eine persönliche Identifizierung. Das heißt, der PIN für die EPA, der wird nur sicher zugestellt. Was bedeutet, dass man als Versicherter mit Personalausweis und Gesundheitskarte eigentlich ins Service Center der Krankenkasse persönlich kommen müsste, um sich dafür zu registrieren. Unter Pandemiebedingungen würde ich empfehlen, die Identitätsprüfung dann über ein Postident-Verfahren zu machen. Das ist relativ einfach. Auch aus der App heraus wird man darüber über einen Link geführt und kann sich dann auch sicher für die EPA online identifizieren.
Die EPA, und das hat mir Wiebke Kottenkamp in unserem Gespräch erzählt, die ist nicht nur ein Meilenstein im Gesundheitssektor, sondern hilft eben auch dabei, die PatientInnen zu empowern, sodass diese eben einen besseren Überblick über ihre eigenen Behandlungen und ihre eigene Gesundheit haben und auch selbstbestimmter mit ihren Daten umgehen können. Aber welche Vorteile bringt die EPA denn noch mit sich?
Also die größte Veränderung ist ganz sicherlich, dass alle behandelnden Ärzte oder Therapeuten mit der EPA auf demselben Kenntnisstand sein können, weil sie eben wirklich alle relevanten Dokumente, alle Arztbriefe an einem Ort einsehen können. Also nehmen wir mal als Beispiel, ein behandelnder Arzt fragt sich ja immer, welche Medikamente hat die Patientin denn vorher genommen? Wie sah der Medikationsplan aus? Liegen Vorerkrankungen vor? Wie sieht das Blutbild aus? Welche Untersuchungen hat ein anderer Arzt im Vorfeld schon durchgeführt? Das sind ja ganz wichtige Informationen für einen behandelnden Arzt, die bisher aber verteilt in verschiedenen Arztpraxen oder in Krankenhäusern in Akten liegen. Und eine Einsicht in diese Dokumente ist ja bisher immer mit dem Faktor Zeit verbunden. Das heißt, entweder der Patient muss nochmal in die andere Praxis gehen und sich um die Unterlagen kümmern, oder sie werden immer noch teilweise gefaxt von einer Praxis in die andere. Und da setzt die EPA jetzt eben an. Also die EPA schafft die Möglichkeit, hier wirklich eine stringente Dokumentation der Krankengeschichte zu leisten und geteiltes Wissen unter den Ärzten zu befördern. Und da liegt natürlich auch ein großes Potenzial dann für eine verbesserte Versorgung der Patienten.
Rund um die EPA gibt es jedoch auch einige skeptische Stimmen, gerade in Bezug auf den Datenschutz. Denn ihr habt es ja gehört, in der elektronischen Patientenakte werden sehr, sehr viele sensible Daten gesammelt. Und eine berechtigte Kritik ist zum Beispiel, dass PatientInnen aktuell nur bestimmen können, ob Fachkräfte auf ihre digitale Akte zugreifen können. Und noch kann eben nicht differenziert werden, welche ÄrztInnen Zugriff auf welche konkreten Befunde haben. Also ganz frei nach dem Motto, ganz oder gar nicht. Das soll nur noch dieses Jahr der Fall sein. Also ab Januar 2022 sollen dann auch Abstufungen möglich sein, sodass dann zum Beispiel die HNO-Ärztin auch tatsächlich nur Einblick auf die Daten hat, die für ihre Arbeit dann relevant sind. Und für alle, die sich eben noch nicht so ganz sicher mit der EPA sind, hat Wiebke Kottenkamp folgende Tipps.
Man muss sich immer vor Augen führen, die Datenhoheit, die liegt beim Patienten. Also diese Nutzung oder eben auch die Nichtnutzung ist ja freiwillig und die kann jederzeit geändert werden und Daten können gelöscht werden. Also jemandem, der skeptisch ist, dem würde ich raten, bei der EPA gilt ja das, was bei allen anderen digitalen Diensten oder Produkten gilt. Vielleicht erstmal in kleinen Schritten ranwagen, sich langsam vortesten. Und ich würde als Tipp sagen, vielleicht wirklich im ersten Jahr die EPA nutzen, um erstmal Dokumente in der EPA zu sammeln und sie einfach noch keinem Leistungserbringer, noch keinem Arzt, noch keinem Therapeuten zur Verfügung stellen, sondern das dann vielleicht erst im zweiten Jahr machen, wenn das feingranulare Rechtemanagement greift, dass man sich dann wirklich an die individuelle Weitergabe pro Dokument entscheiden kann. Ich glaube aber, das ist meine persönliche Meinung, dass es nicht klug wäre, aus Angst vor den Risiken wirklich vom immensen Nutzen der EPA nicht profitieren zu wollen, indem man die EPA ganz und gar ablehnt. Ich glaube, es ist wichtig und gut, sich umfassend zu informieren. Wir als Krankenkassen stehen da wirklich jederzeit bereit und denke ich, können auch im persönlichen Gespräch da noch viele Unsicherheiten zur Nutzung klären.
Vielen Dank an dieser Stelle an Wiebke Kottenkamp von der BKK VBU für diesen Einblick in die elektronische Patientenakte. Mehr Infos gibt's zum Beispiel bei eurer Krankenkasse oder direkt auf der Website des Bundesministeriums unter bundesgesundheitsministerium.de/elektronische-Patientenakte. Und von der EPA geht's jetzt erstmal zu unserer Lieblingskategorie zum Durchschnaufen.
Die digitale Provinz Random Facts.
Für unsere Random Facts habe ich mir die internationale Roland-Berger-Studie Future Health angesehen. Für diese wurden im Jahr 2019 über 400 ExpertInnen aus dem Gesundheitswesen zum Thema E-Health befragt. Und laut diesen ExpertInnen sollen im Jahr 2025 bei einem Drittel der Behandlungen neue Technologien bzw. individualisierte Therapien zum Einsatz kommen. Eine besondere Maßnahme könnte dabei zum Beispiel der digitale Zwilling sein, bei dem dann Therapien und deren Auswirkungen zuerst simuliert werden würden, bevor sie tatsächlich an dem oder der Patientin durchgeführt werden würden. Was ich in diesem Zusammenhang auch ziemlich spannend fand, war die Bedeutung von KI, also künstlicher Intelligenz beim Thema E-Health. Könnten bis 2025 etwa 20% der ärztlichen Leistungen ersetzt werden. Das zeigt aber auch, echte Menschen werden nicht gänzlich ersetzt und man braucht auch keine Angst haben, nächstes Jahr von Robotern behandelt zu werden. Aber KI kann Fachkräfte eben bei ihrer Arbeit unterstützen und diese effizienter machen, sodass am Ende dann mehr Zeit für die PatientInnen bleibt. Ich habe mir aber auch noch eine andere Studie angesehen und dabei geht es um Telemedizin. Damit sind alle medizinischen Angebote gemeint, die nicht oder nur bedingt in Präsenz stattfinden. Mithilfe von Kommunikations- und Informationstools können dann medizinische Maßnahmen über Distanz durchgeführt werden. Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein Patient mit Symptomen, die auf einen Schlaganfall hinweisen, zu einer Ärztin gebracht wird, die jedoch selbst nicht auf SchlaganfallpatientInnen spezialisiert ist. Und um eine fundierte Diagnose stellen zu können, schaltet sie, zum Beispiel per Video, eine Kollegin dazu, die jedoch in einer anderen Region tätig ist. Und diese Kollegin, die dann spezialisiert ist auf Schlaganfälle, kann dann vor Ort per Video oder Audio ihre Kollegin eben beraten und gegebenenfalls eben auch eine Diagnose stellen, ohne dass der oder die Patientin in ein anderes Krankenhaus gefahren werden muss oder die spezialisierte Ärztin vor Ort sein muss. Dass telemedizinische Angebote ziemlich Sinn machen, hat dann eine Studie gezeigt, die die Berliner Charité zwischen 2013 und 2018 durchgeführt hat. Hierfür wurden 1500 PatientInnen mit Herzinsuffizienz mit leicht bedienbaren Messgeräten wie EKG, Waage oder auch einem Blutdruckmessgerät ausgestattet und haben dann ihre relevanten Vitalparameter direkt an das Zentrum für kardiovaskuläre Telemedizin der Charité übermittelt. Das heißt, die haben sich selber gemessen und dann eben ihre Daten elektronisch übermittelt, ohne dass ein Arzt oder eine Ärztin vor Ort sein musste. Und das Ergebnis war, mit dieser Form der Telemedizin könnte die relative Sterberate bei herzkranken Menschen um 20% gesenkt werden. Und außerdem müssten auf diese Weise auch 30% weniger PatientInnen stationär aufgenommen werden. Telemedizin ist also richtig im Kommen und genau deshalb möchte ich dieses Thema jetzt noch ein wenig genauer besprechen. Für den ländlichen Raum, und wir sind ja hier bei der digitalen Provinz, ist das nämlich ein ziemlich spannendes Ding. Denn besonders im medizinischen und im Pflegebereich fehlen abseits der Metropolen viele ÄrztInnen und Pflegepersonal, auch weil in diesen Regionen mehr ältere Menschen leben, die häufiger eben auf medizinische Versorgung angewiesen sind. Und durch telemedizinische Angebote hätten Menschen in ländlichen Räumen die Möglichkeit, zum Beispiel von zu Hause aus Kontakt zu den ÄrztInnen aufzunehmen und sich eine fachkundige Meinung einzuholen, ohne dass sie sich jetzt in Bus, Bahn oder Auto setzen müssen. Telemedizin kann aber auch in der Pflege helfen. Und darüber habe ich mit Steffen Rogge gesprochen. Er ist geschäftsführender Gesellschafter des Intensivpflegedienstes Vita Consana in Wernigerode im Harz. Und außerdem ist er Projektleiter von Smart Pro Care, welches sich mit intelligenter Telepräsenz in der 1:1 Intensivpflege beschäftigt. Und was es genau damit auf sich hat, das erklärt er am besten selbst.
Und dann kam mir irgendwann der Gedanke zu sagen, Menschenskinder, das wird mit dem Fachkräftemangel ja nicht besser in Zukunft, sondern eher schlechter. Das heißt, wir müssen gucken, was kann man denn da für andere Lösungen finden? Und da ist dann die Idee zu Smart Pro Care geboren, wo ich gesagt habe, es wäre ja schön, wenn wir die Pflegefachkraft quasi digital in den Raum schicken, um zu unterstützen, einmal die Pflegeassistenten vor Ort oder sogar pflegende Angehörige. Weil auch da haben wir das Problem, gerade auf dem Land, da sind wir ja bei dem Thema so ein bisschen, dass wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn der Patient irgendwas hat, die Angehörige oder die Pflegeassistenten dann den Arzt rufen oder den Patienten umständlich zum Arzt bringen müssen. Und das sind alles Dinge, die man damit umgehen kann. Also die Idee, tatsächlich den Raum entweder nach Wernigerode zu holen, da den abzubilden und die Pflegefachkraft wirklich in die Lage zu versetzen, alle Informationen, die es im Moment in dem Raum zu sehen, zu hören gibt, auch zu bekommen vernünftig und dann entsprechend die Pflegeassistenz oder den pflegenden Angehörigen oder aber auch die Pflegefachkraft, kommt darauf an, wer vor Ort ist, tatsächlich vernünftig anleiten zu können und helfen zu können.
Herr Rogge hat außerdem erzählt, dass neben dem Telepräsenzsystem auch die Möglichkeit geschaffen werden soll, während der Versorgung Lehrvideos einzublenden. Auf diese Weise könnten dann PflegeassistentInnen direkt per Video sehen, was zu tun ist und wie sie den oder die PatientIn behandeln können, ohne dass dann eine Intensivpflegekraft zwingend im selben Raum stehen muss. Smart Pro Care bringt aber auch einige Herausforderungen mit sich, von denen Herr Rogge mir erzählt hat. So viel kann ich schon mal vorab sagen, es hat teilweise was mit einem sehr bekannten Problem zu tun.
Also was wir machen ist, dass wir einmal natürlich Ton und Bild übertragen müssen und übertragen wollen. Da ist natürlich die Herausforderung, an der wir jetzt gearbeitet haben, tatsächlich, wie viel Kameras brauchen wir denn eigentlich in so einem Zimmer, in so einem Krankenzimmer, um ein vernünftiges Bild und eine vernünftige, die Situation vernünftig übertragen zu können. Wo müssen die Mikrofone platziert sein? Was brauchen wir für Bildschirme direkt in dem Zimmer, damit die Fachkraft auch sehen kann, was da passiert und auch die Assistenz oder derjenige, der pflegende Angehörige oder die Fachkraft, die halt vor Ort ist beim Patienten, dass die auch mit der Fachkraft, die weiter weg sitzt, auch gut kommunizieren kann. Das ist die große Herausforderung. Und jetzt wird es dann auch spannender. Jetzt haben wir immer noch, bin ich mir jetzt, obwohl die Landesregierung immer wieder sagt, das ist kein Problem mehr, immer noch leere Flecken in Sachsen-Anhalt, wo wir halt keinen vernünftigen Internetempfang haben. Und dann wird es schwierig für uns. Also ich möchte gerne ein System entwickeln, was, ich nenne das immer so ein bisschen flapsig, eine Kofferlösung. Also ich möchte gerne mit dem Prototypen, den möchte ich in den Kofferraum laden können, in eine Versorgung fahren können und dann das System da nach einem Schema aufbauen und dann funktioniert das. Und zwar über SIM-Karte werden dann die Daten übertragen in beide Richtungen und dann packe ich das, wenn ich das nach einer Woche nicht mehr brauche, wieder zusammen und fahre das woanders hin. Und das Spannende ist natürlich immer zu gucken, ob dann die passende Infrastruktur auch vor Ort ist. Und das ist jetzt die große Herausforderung zu schauen, gibt es denn Bereiche, wo wir das nicht einsetzen können, weil da noch kein vernünftiger Internetempfang ist. Und in welchen Bereichen können wir das denn ansetzen? Also ich denke an den Harz beispielsweise. Ist nicht weit hier von Wernigerode, liegt er im Harz. Wenn ich hier in Hochharz fahre, habe ich immer noch streckenweise überhaupt kein Internetempfang oder Handyempfang. Und dann wird es schwierig, so ein System da einzusetzen tatsächlich.
Was mich dann aber doch interessiert, und so geht es vielleicht einigen von euch, kann man denn mit Hilfe von Telemedizin oder Telepräsenz tatsächlich eine fundierte Diagnose stellen?
Also im direkt medizinischen Bereich, ärztlichen Bereich, bin ich ein bisschen vorsichtig mit den Aussagen, weil ich bin kein Arzt, würde mich also da zu zurückhalten, würde da aber als Laie sagen, es wird bestimmt Krankheitsbilder geben, die man über so ein Telepräsenzsystem erkennen kann. Und zwar mit ziemlicher Sicherheit, ist meine Meinung. Im Bereich der Pflege ist es ja ein bisschen anders, da werden ja keine Diagnosen gestellt. Da reicht es mal oft, wenn man beispielsweise, also ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt, wenn man einen Katheter hat, ist manchmal Blut im Urin. Und das sieht man im Katheter. Und dann kann ich als erfahrene Fachkraft, glaube ich, sagen, woran liegt denn das? Ist es ein Problem, was man relativ zügig mit Notarzt behandeln muss, beheben muss? Oder ist es was, was manchmal vorkommt, weil es halt mit dem Blut im Katheter ist? Und das kann ich bestimmt mit einem Kamerasystem ganz bestimmt gut einschätzen, wie das funktioniert. Oder ich habe eine Trachealkanüle, wo abgesaugt wird. Und die Kamera nimmt dieses Live-Bild halt sehr, sehr genau auf. Und ich kann der anderen Fachkraft sagen, wie weit musst du denn mit dem Schlauch in die Kanüle eindringen, damit du vernünftig absaugen kannst. Da ist auch das Geräusch ganz, ganz wichtig und der Ton, der da übertragen wird. Und da kann ich ein bisschen was zu sagen. Und das werden die Dinge sein, für die das Telepräsenzsystem super einsetzbar ist. Wenn es um medizinische Diagnosen geht, dann bin ich da vorsichtig. Es gibt bestimmt Varianten und Dinge, wo man das machen kann. Genauso wird es Dinge geben, wo es halt nicht über Telepräsenz machen muss, wo ich den Patienten wirklich vor Ort haben muss.
Steffen Rogge hat mir außerdem erzählt, dass Telepräsenz bereits in vielen anderen Bereichen genutzt wird.
Wir sind ja auch nicht die Ersten, die in dem Bereich was machen. Also in Mecklenburg-Vorpommern weiß ich es, auch in Bayern gibt es tatsächlich schon das Tele-Notarzt-System. Das heißt, es fährt gar kein Notarzt mehr raus zu einem Unfall beispielsweise, sondern es fahren dann die Rettungssanitäter raus, die dann genauso über ein System den Notarzt dazu schalten und der eine bestimmte Einschätzung dazu gibt. Und ich glaube tatsächlich, das ist ein Riesenbeitrag, diese Digitalisierung oder diese Telepräsenzsysteme, um tatsächlich die Fahrtwege ein bisschen zu verkürzen und schnell am Patienten zu sein, weil die Fachkräfte nicht mehr werden. Also es kann einen Riesenbeitrag leisten, so ein System. Und das Schöne ist, es arbeitet immer noch mit Menschen. Also es, was ich festgestellt habe, auch wenn ich mit meinen Angehörigen spreche oder mit Patienten spreche, sofern das in meinem Fall noch geht, dann haben viele unglaubliche Angst davor, dass irgendwann mal ein Roboter kommt und dann versucht, da irgendwelche Pflegemaßnahmen durchzuführen oder irgendwelche Einschätzungen dazu geben, sondern der Mensch muss weiter im Mittelpunkt stehen. Und die Telepräsenz, die kann das Ganze sehr gut unterstützen tatsächlich, ohne den Menschen abzulösen. Und das ist das Spannende an diesem System tatsächlich.
Zum Ende unseres Gesprächs habe ich Steffen Rogge dann gefragt, wie er mit den kritischen Stimmen gegen die Telepräsenz umgeht. Und ich finde, er hat ziemlich klare Worte gefunden.
Also es gibt nur die Wahl, entweder wir gehen den Weg jetzt und holen uns die Unterstützung, oder es wird irgendwann so sein, dass halt ein Notarzt, eine Pflegefachkraft nicht mehr vor Ort sein kann. Also man ist irgendwann auf sich allein gestellt, weil das wird nicht morgen und nicht übermorgen, aber das wird irgendwann kommen. Wenn der Weg so weitergeht, den wir im Moment haben, dann werden irgendwann nicht mehr genügend Ärzte da sein, Ärztinnen da sein, auch nicht mehr genug Pflegefachkräfte da sein, und das fehlt dann irgendwann. Und dann sinkt die Versorgungssicherheit, der Versorgungsstandard im ländlichen Raum und auch in der Stadt irgendwann wird immer weiter sinken. Also wir müssen den Weg gehen, um da nicht noch mehr Probleme zu kriegen.
Und genau das, was Steffen Rogge von Smart Procare eben gesagt hat, das wäre auch mein Fazit für diese Folge. E-Health und digitale Gesundheit müssen zwangsläufig mehr in den Fokus gerückt werden, damit wir eben bessere und effizientere Lösungen schaffen können. Unsere Bevölkerung wird immer älter und gleichzeitig steigt ja auch unsere Erwartungshaltung gegenüber den Fachkräften und MedizinerInnen, die ja jetzt schon die wichtigsten und anstrengendsten Jobs unserer Gesellschaft übernehmen. Und on top kommt dann noch der demografische Wandel, der dafür sorgt, dass die medizinische Versorgung in ländlichen Räumen immer kritischer wird. Praxen schließen oder finden keine NachfolgerInnen. Und genau an dieser Stelle könnten dann Telepräsenzsysteme anknüpfen, damit sich Menschen in der Provinz trotzdem mit geschultem Personal austauschen und sich selbst einfach sicherer fühlen können. Das war es erstmal mit unserer Folge zu eHealth. Alle relevanten Links und Quellen, die ihr heute gehört habt oder über die ich heute gesprochen habe, die findet ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes, damit ihr bei Bedarf ein bisschen weiter stöbern könnt. Unser nächstes Magazin erscheint dann Ende April. Vorher könnt ihr euch aber noch auf eine neue Folge von einer unserer digitale Provinz Voices freuen. Denn dann nimmt Frederik Fischer das Podcast-Mikrofon in die Hand. Er ist Experte für Wohnen und Leben auf dem Land und hat großartige Projekte wie zum Beispiel das Co-Dorf oder den Summer of Pioneers gegründet. Ihr könnt euch also schon mal freuen. Bis dahin hört doch gerne in unsere letzte und gleichzeitig erste Folge von den digitale Provinz Voices rein. Dort spricht Coworking-Enthusiast Tobias Kremkau. Oder besucht uns doch einfach bei Twitter, Instagram oder LinkedIn, wenn ihr mehr über digitale Provinz erfahren wollt. Wir hören uns bald wieder und ich sage, wie in jeder Folge, macht's gut, habt's schön und bleibt digital.
Digitale Provinz, der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook oder besucht uns im Netz unter digitale-provinz.de.
Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Korrektur nach oben, deinem Ansprechpartner für digitale Transformation und Kommunikation.